Leben verzichten. Der gebrochene Fuß, der einen mehrere Wochen auf Pause setzt, die zerbrochene Beziehung, welche tiefe Schmerzen hinterlässt, zerbrochenes Selbstwertgefühl, achtlos durch die Worte und Taten anderer zerstört, oder auch die gebrochene Waffenruhe durch machtbesessene Autokraten. Zerbruch ist Lebensrealität. Leider. Schmerzlich. Manchmal heilbar. Oft langwierig. Immer mit Narben. Wo hast du in deinem Leben schon Zerbruch erlebt? Und hättest du es gerne vermieden? Natürlich, was für eine Frage, oder? Heute geht es um Jesus, der auch Zerbruch erlebt hat. Zutiefst, endgültig. Aber er hat diesen Zerbruch kommen sehen und er hatte im Gegensatz zu uns die Möglichkeit gehabt, ihn vermeiden zu können. Er hätte ihn umgehen können, hat er aber nicht. Er ist sehenden Auges hineingelaufen. Ist er uns dadurch ein Vorbild? Ich weiß es nicht. Vielleicht nicht gerade in dieser Hinsicht. Und doch hat diese Geschichte heute eine Botschaft, welche, ich meine, in unsere Brüche, in unsere Lebensbrüche hineinsprechen kann. Wir dürfen gespannt sein. Es ist Palmsonntag, Ralf hat uns da schon eingeführt, zumindest nennen wir ihn heute so. Wobei das mit dem Palmesel, das habe ich noch nie gehört. Ich will ja nicht verraten, wer das bei uns gewesen wäre. Damals war das nur ein Tag von vielen. Naja, nicht ganz so alltäglich zugegeben. Es war schon auch ein besonderer Tag, zumindest für diejenigen, welche es schon gehört hatten. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht durch die Stadt. Auf dem Markt, von Mund zu Mund, durch die Häuser und Gassen, überall wurde davon gesprochen. Jesus, der Messias, kommt nach Jerusalem. Jesus, der Messias, kommt in die Hauptstadt. Die Luft vibrierte, die Stimmung schwoll dem Höhepunkt zu, denn darauf hatten schon viele gewartet. Und die, die nicht darauf gewartet hatten, die kamen trotzdem, allein um zu sehen, wieso so viele Menschen da zusammenkamen, was dieser Menschenauflauf zu bedeuten hat. Und da kommt er herein, durch das Stadttor, reitet auf einem Esel, kommt in die Hauptstadt nach Jerusalem, in den Ort des Tempels, in die Stadt Gottes. Jubelnd stehen die Menschen an den Straßenrändern, voller Begeisterung und Euphorie reißen sie sich ihre Mäntel vom Leib, legen damit die Straße aus. Jesus, der Messias, soll nicht auf gewöhnlichem Straßendreck einziehen, nein, er hat Besseres verdient. Und als die Kleidung ausgegangen ist, fangen sie an, die Palmzweige von den Bäumen zu rupfen und legen diese auf den Boden aus. Daher so ganz nebenbei auch Palmsonntag. Wobei, man könnte auch Mantelsonntag nennen, so wie sie ihre Mäntel ausgelegt haben. Aber bei uns heißt es Palmsonntag. Und so reitet Jesus, dem Messias, in die Stadt ein. Auf Straßen gepflastert mit Mäntel und Palmzweigen, gesäumt von jubelnden Menschen und alle rufen sie, Hosianna, dem Sohn Davids. Habt ihr das Bild vor Augen? Spürt ihr diese Stimmung, dieses Kribbeln, die jubelnden Menschenmassen und Jesus mittendrin, so ganz ohne Hygieneabstand, gell? Dann haltet euch dieses Bild mal innerlich fest. Denn wir fragen uns jetzt, warum? Warum feiern die Menschen so? Was gibt es denn da zu feiern? Die Menschen feiern den Messias. Messias, ein Wort, welches damals für den gottgesalbten Herrscher gebraucht wurde. Jesus, der Messias, heißt so viel wie Jesus, unser Herrscher. Aber nicht nur geistlich, nicht nur sentimental oder kirchlich oder religiös. Nein, das heißt Jesus for President. Die wollten Jesus als geistlichen und politischen Herrscher küren. Die dachten, Jesus reitet jetzt hier ein, um die Herrschaft der Römer zu beenden, um die Juden endlich zu befreien. Die jubelten einem Putsch zu. Nichts anderes ist Palmsonntag. Jubelnde Massen, welche Jesus zu einem Putsch zujubeln. Ja, Jesus, schmeiß die Römer raus. Ja, Jesus, sei unser Messias. Ja, Jesus, make Jerusalem great again. Jesus for President. Wie muss es Jesus da in dem Moment gegangen sein? Er, der in Jerusalem einreitet, er, der weiß, welchen Auftrag er hat. Sein Weg bringt ihn ans Kreuz. Nicht, weil er das so will, davon bin ich überzeugt, sondern weil er, glaube ich, spürt, dass der Sieg über Tod und Teufel nur am Kreuz ausgefochten werden kann. Jesus reitet auf einem Esel nicht seinem Triumph entgegen, sondern seinem Tod. Er reitet nicht den Annehmlichkeiten eines Herrschers entgegen, sondern den Geiselungen und dem Spott der Menschen, den Schlägen, der Dornenkrone und den Buhrufen dieser jetzt noch jubelnden Masse. Er weiß, was auf ihn zukommt: Zerbruch, leidvolle Qualen, Schmerz und Tod. Wie muss es da in Jesus ausgesehen haben in dem Moment? Jetzt hätte er das kommende Leid vermeiden können. Jetzt hätte er die Geschichte in die eigene Hand nehmen können. Die Menschen haben ihm zum Putsch zugejubelt. Er hätte diese Gelegenheit nur ergreifen müssen. Er hätte nur sagen müssen: Ja, auf geht's, wir ziehen jetzt zum Tempel. Wir schmeißen jetzt die Römer raus. Wir errichten jetzt die Gottesherrschaft hier auf Erden. Ich bin euer Messias. Make Jerusalem great again. I am your president. Wie groß muss die Versuchung für Jesus in diesem Moment gewesen sein? Die Macht war zum Greifen nahe. Einfach das Leid umgehen. Den Zerbruch vermeiden. Einfach eine Abkürzung wählen, die Gelegenheit ergreifen. Aber Jesus tut das nicht. Jesus wählt den Zerbruch und nicht den Ruhm. Jesus wählt den schweren Weg und nicht die Abkürzung. Jesus, der Verurteilte, und nicht Jesus, the President. Warum? Eine vielschichtige Frage, welche man nicht an einem Sonntag beantworten kann. Sicher werdet ihr nächste Woche noch mal mehr dazu hören. Aber eine Facette dieser Antwort, die will ich euch heute schon geben, so wie ich das verstehe. Denn die liefert uns unser Predigttext. Johannes 17. Johannes 17 ist ein Gebet, welches Jesus ungefähr in dieser Zeit spricht. Ein Gebet, welches den Namen das hohe priesterliche Gebet bekam. Und ich lese euch jetzt gleich Auszüge daraus vor und ich lade euch ein, versucht mal jetzt nicht so ganz analytisch irgendwie an einzelnen Worten hängen zu bleiben, sondern versucht mal mehr in euch reinzuhören und reinzuspüren, was kommt da in euch zum Schwingen? Was rühren diese Worte in euch an? Jesus betet für seine Jünger. Als Jesus diese Rede beendet hatte, blickte er zum Himmel auf und sagte: Vater, die Stunde ist gekommen. Setze deinen Sohn in seine Herrlichkeit ein, damit der Sohn auch deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Ich habe deine Herrlichkeit auf der Erde sichtbar gemacht, denn ich habe die Aufgabe erfüllt, die du mir übertragen hast. Für sie bete ich nun. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die Menschen, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Alles, was mir gehört, gehört auch dir, und dein Eigentum ist mein Eigentum. Durch sie wird meine Herrlichkeit sichtbar. Ich bin jetzt auf dem Weg zu dir, ich bleibe nicht länger in der Welt, aber sie bleiben in der Welt. Heiliger Vater, bewahre sie in deiner göttlichen Gegenwart, die ich ihnen vermitteln durfte, damit sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, aber sie vor dem Bösen in Schutz zu nehmen. Ich bete darum, dass sie alle eins seien, so wie du eins bist mit mir. So wie wir sollen sie auch in uns eins sein, damit die Welt glaubt, du hast sie gesandt. Ich habe ihnen die gleiche Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie du und ich. Und ich lebe in ihnen, und du lebst in mir, so sollen auch sie vollkommen sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass du sie, die zu mir gehören, ebenso liebst wie mich. Welche Seite klingt da in euch nach? Was hat das ausgelöst in euch? Was hat das Gebet von Jesus in euch bewirkt? Ich bin gespannt, nach dem Gottesdienst da mehr von euch zu hören. Ich will versuchen, das, was mich bewegt, in Worte zu fassen. Auch auf die Frage hin, was dieser Text uns heute sagen will. Denn wir könnten, wenn wir den Text so sehen und die Geschichte von Palmsonntag hören, den kurzen Weg wählen. Und wir könnten sagen, wir sollen uns ein Vorbild nehmen an Jesus, und wenn Leid ansteht, dann sollen wir nicht den kurzen Ausweg suchen, sondern auch mal mittendurch gehen. Jo, könnte man so sagen. Ist vielleicht auch gar nicht so falsch. Ich weiß nicht. Ist das Evangelium? Für manche vielleicht. Wenn wir eine Stufe tiefer gehen, eröffnet sich für mich aber eine ganz andere Botschaft. Wenn ich hier sehe, wie Jesus hier mitten im Zerbruch, mitten in seiner schlimmsten Phase an uns Menschen denkt, wie er nicht seinen eigenen schnellen Ausweg sucht, sondern vielmehr bei seinem Vater für uns Menschen einsteht, dann berührt mich das ganz tief. Und ich fühle mich getragen und angenommen. Manchmal produziert das Leben Scherben und Brüche. Manchmal stehen uns schwere Zeiten bevor. Und der Rolf zeigt euch mal ein Bild, bei dem man sehen kann, dass aus Scherben auch manchmal etwas Neues entstehen kann. Ein vergoldeter Neuanfang sozusagen. Kintsugi heißt diese Kunst, sofern ich sie richtig ausspreche. Und sie stammt aus Japan und meint Goldreparatur. Wenn eine wertvolle Keramikschale in Scherben zerbricht, dann wird sie wieder zusammengefügt. Nicht ohne sichtbare Risse, das wäre gar nicht möglich. Die Bruchstellen werden auch nicht nur mit irgendeinem Kleber zusammengefügt, sondern mit einem ganz besonderen Kit, in den Goldstaub reingemischt wird. Und so fangen diese Brüche auf einmal an, ganz besonders zu wirken. Das ganze Gefäß ist neu, anders, es glänzt sogar. Und jede wiederhergestellte Schale zeigt, ich bin gebrochen. An ganz verschiedenen Stellen. Ich habe vieles überstanden. Und es hat Mühe und Zeit gekostet, wieder ganz zu werden, wieder neu gefüllt werden zu können. Aber diese Brüche, die machen mich einzigartig. Heute am Palmsonntag ist das eine Perspektive der Hoffnung. Am Karfreitag werden wir uns an den Zerbruch erinnern. An Tod und Leiden Jesu. Leid, in welches auch wir unser Leid hineinlegen können. Unseren Schmerz, unsere Lebenswunden, unsere Brüche. Und wir halten das aus. Die Tage zwischen Karfreitag und Ostersonntag. Das ist nämlich das Geheimnis des Karsamstags. Am Karsamstag spüren wir, dass das Alte in uns in Scherben liegt. Aber das Neue noch nicht ganz da ist. Noch nicht in Sicht. Ich spüre die Risslinien und muss aushalten, dass es noch nicht neu geworden ist. Und so richtet sich die Hoffnung auf Ostern. Gott hat den Bruch wieder zusammengefügt. Er hat Jesus, seinen Sohn, auferweckt von den Toten. Auch bei ihm waren die Bruchlinien noch sichtbar. Wisst ihr noch die Geschichten in der Bibel? Man hat seine Wunden gesehen, selbst nach der Auferstehung. Die Bruchlinien waren später noch sichtbar, aber sie waren vergoldet, wiederhergestellt, zu etwas Neuem, viel Schönerem zusammengefügt. Darin liegt auch meine, vielleicht unsere Hoffnung, dass Gott in unserem Leben unsere Brüche vergoldet. Gott schenke uns das, was wir dazu brauchen. Momente des Karfreitags, in denen wir unsere Scherben beklagen können, trauern. Momente des Karsamstags, in denen wir die Spannung aushalten müssen zwischen dem Alten und dem Neuen. Und Momente des Ostermorgens, in denen wir erleben dürfen, wie Gott unsere Scherben zu etwas Neuem zusammenfügt und unsere Brüche vergoldet. Amen. Eines Tages kam einer. Wir singen gemeinsam das nächste Lied.
Eines Tages kam einer, der hatte einen Vater in den Gebeten, einen Helfer in seinen Ängsten, einen Gott in seinen Schreien.
Wir bleiben sitzen zum Gebet. Und so halten wir dir unsere Brüche hin, das, was schwer fällt, unsere Verletzungen, die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Vater, hör uns an, wenn wir in der Stille jetzt dir bekennen. Du kannst die Scherben zusammenfügen zu etwas Neuem, zu etwas Größerem. Das Neue wächst schon heran. Öffne uns die Augen dafür. Und alle Gedanken, die ausgesprochenen, die unausgesprochenen, wollen wir jetzt hineinlegen in das Gebet, welches du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.